ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Felix Gebhardt. Dieses Mal geht es um einen Sexualstraftäter, um einen Serienmörder, der Rosa Riese genannt wurde und in der Wendezeit tötete. Zwischen 1989 und 1991 in der Region Potsdam-Mittelmark.
Das war schon sehr beängstigend, weil du wusstest als Kind ja nicht, was ist denn hier passiert in deiner heilen Welt gerade?
Da waren so Magazine so mit nackten Frauen und unheimlich viel Damenunterwäsche.
Wir haben BHs, Schlüpfer im Wald und verstreut gefunden.
Hier läuft eine verkleidete Frau rum und wir denken, das könnte der Frauenmörder sein.
Da hat die Presse sofort gesagt, der Rosa Riese, aufgrund der Größe des rosafarbenen Rocks. Und da hat praktisch der Täter seinen Namen weggehabt.
Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Angst hatte. Du bist vorher in so einer Sicherheit, wie man heutzutage sagt, Bubble und fühlst dich gut und alles ist schön. Und auf einmal, da wurde ein Mensch umgebracht. Also schon vor deiner Haustür. Und deine Familie und deine Nachbarn, die Ängste sind alle irgendwie mit, betrifft alle gerade.
Es gab ja auch in der DDR solche Serienmörder und so, aber da wurde eben viel weniger publik. Solche Menschen gab es doch eigentlich für uns Ossis nur im Westen. So Mörder und so.
Es passiert wieder. Also da waren wir uns sicher. Also der hört nicht auf.
Er wird später auch der Belitz-Mörder genannt oder die Bestie von Belitz. Aber der erste Tatort, mit dem wir in ARD Crime Time auch beginnen, ist ein anderer Ort zwischen Potsdam und Brandenburg an der Havel. Dort liegt der Ort Deetz. Dort wird am 24.10.1989 eine Frau bei der Gartenarbeit vom Täter überrascht. Edeltraut N., 51 Jahre alt, Mutter von Kindern im Teenageralter, Ehefrau. Die Spuren am Tatort sprechen für einen Kampf, sagt der Ermittler Detlef Schulze. Er ist damals Leiter der Morduntersuchungskommission in Potsdam.
Es stellte sich bei Ankunft natürlich sofort dar, also ziemlich scheußliches Verbrechen passiert ist. Ne? Wir hatten einen Gerichtsmediziner vor Ort geholt, der dann die Leiche befreit hat, erstmal von der Decke und zu gucken, was da überhaupt los war. Ne? Und dann ist natürlich festgestellt worden, sofort an Ort und Stelle, massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf als auch gegen den Körper, Drosselmerkmale, also wenn man so will, fast mehrere Tötungsarten auf einmal.
Der Mordermittler Detlef Schulze über den ersten Sexualmord, der sich in Deetz ereignet hat. Ein Verbrechen, das für Angst gesorgt hat. Und darüber und auch über die Ermittlungen sprechen wir in ARD Crime Time mit der Filmautorin Dina Dada. Hallo Dina, herzlich willkommen.
Hallo Felix.
Ihr seid ein größeres Team gewesen, das diesen Fall nachgegangen ist. Wer ist dabei gewesen?
Genau, wir waren ein Team, das den Fall recherchiert hat. Dazu zählt auch meine Co-Autorin Sophie Apelt. Und ja, meine Producerin Pia Kuckert hatte auch einen großen Anteil daran, dass wir Zeitzeugen und Zeitzeuginnen gefunden haben in der Region. Eine weitere wichtige Person ist Sophie Somborane. Das ist eine Potsdamer Kriminalbuchautorin und sie ist unsere Hauptprotagonistin in der Serie.
Zu sehen in Rosa Riese, Jagd auf ein Phantom in der ARD-Mediathek. Zum Streamen kommen Sie direkt über einen Link in unseren Shownotes und wir empfehlen diese Doku-Serie hier im Podcast auch ganz konkret, wenn es historische Aufnahmen aus der Wendezeit zu sehen gibt. Den Fall gibt es aber auch mit allen Details hier im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, hier verpassen Sie nichts. Dina, das ist jetzt über 36 Jahre her. Wenn du diesen Tatort vergleichst zur heutigen Zeit, was habt ihr in Deetz heute noch finden können?
Genau, also wir haben uns überlegt, dass unser erster Anlaufpunkt Deetz sein soll. Das ist der Ort des ersten Mordes. Es ist ein ziemlich abgelegener Ortsteil von Großkreuz. Und ja, die erste ermordete Frau, die ist hier bekannt. Das ist eine von ihnen. Sie ist die Verkäuferin gewesen hier im Dorfsupermarkt. Sie ist Mutter von Teenagerkindern und Besitzerin einer Datsche dort vor Ort in Deetz. Und ja, wir haben uns auf die Suche gemacht nach Menschen, die damals dort gelebt haben, nach Anwohnern und auch nach Bekannten der Toten. Und da sind wir dann auf Ingeborg Ebel gestoßen. Ihr inzwischen verstorbener Mann hat damals das Opfer auch entdeckt. Ingeborg Ebel wohnt bis heute nur ein paar hundert Meter von dem Tatort entfernt. Und irgendwann standen wir dann mit ihr vor diesem Bungalow, wo der Mord passiert ist. Damals findet ihr Mann die fest verschnürte tote Frau in einer Decke vor dem Gartenzaun. Und ja, das fasst Ingeborg Ebel immer noch an, nach so vielen Jahren. Andere, mit denen wir gesprochen haben, erzählen uns auch, sie hätten irgendwie so ein bisschen ihr Urvertrauen verloren damals. Also die Angst ist allgegenwärtig bis heute. Die Bilder haben sich einfach für alle eingebrannt.
Ja, und Ingeborg Ebel hat gemeinsam mit ihrem Mann auch eine Tochter. Die ist damals 10 Jahre alt, Antje Ebel. Und sie erinnert sich an die polizeilichen Ermittlungen.
Und dann kamen die Kripo-Beamten, ich weiß noch, nachts auch noch, und haben meinen Vater dann noch mal verhört, weil er musste genau das nachspielen, das war bei uns in der Veranda, wie er sie da gefunden hat. Ringsrum bellten die Hunde, alles war beleuchtet. Das war schon sehr beängstigend, weil du wusstest als Kind ja nicht, was ist denn hier passiert in deiner heilen Welt gerade.
Antje Ebel berichtet von diesen Kindheitserinnerungen. Wird der Täter denn von jemandem damals gesehen?
Also es gibt einen Nachbarn in dieser Bungalow-Siedlung, der sieht einen Mann, der ein Bündel hinter den Gartenzaun zieht. Und der Nachbar kennt den Mann nicht, er spricht ihn an, fragt, was er da macht. Und ja, der Unbekannte erschreckt sich dann und kann aber ganz schnell flüchten. Aber es gibt eine Personenbeschreibung. Es ist ein großer, athletischer, blonder Mann, ungefähr zwischen 25 und 30 Jahre alt. Und er trägt einen blauen Schlosseranzug. Und ja, diese Beschreibung, die verbreitet sich jetzt im Dorf. Und es kommt tatsächlich auch zu falschen Verdächtigungen. Man nimmt dann irgendwelche jungen Männer mit blonden Haaren ins Auge, die vielleicht nicht ganz so einen guten Ruf haben. Und ja, das liegt vielleicht auch daran, dass man sich einfach wünscht, dass der Fall schnell aufgeklärt ist und der Mörder schnell gefunden wird.
Wir rekonstruieren die Ermittlungsarbeit weiter hier in ARD Crime Time. Worauf konzentriert sich denn die Kripo Potsdam? Gibt es da eine konkrete Spur?
Also auf den allerersten Blick gibt es jetzt nicht so super erfolgsversprechende Spuren am Tatort. Allerdings gibt es einen Schuhabdruck und der hat eine auffällige Raute im Profil. Die wiederum passt zu Schuhen der bewaffneten Einheiten der DDR. Dazu zählen zum Beispiel Armee, Zoll, aber auch Volkspolizei. Und ja, da fragt sich jetzt die Polizei natürlich zu Recht, ist das vielleicht jetzt der entscheidende Hinweis auf den Täter? Und ja, müssen wir hier vielleicht sogar gegen einen Kollegen ermitteln? Und dann gibt es eine Spezialgruppe der Polizei, die kümmert sich allein um diese Schuhspur, Größe 49, das ist auch eine Sondergröße. Da werden dann Hersteller kontaktiert, Lieferscheine kontrolliert und es dauert aber ganz schön lange. Zeitgleich ermittelt man dann im innersten Umfeld der Toten, man guckt sich den Ehemann des Opfers genauer an. Das hat einfach mit der Statistik zu tun. Also auch damals war das so, die meisten Tötungen finden im unmittelbaren Nahfeld statt und sind Beziehungstaten. Aber, wie wir während der Dreharbeiten dann erfahren, ist es so, für den Partner der Toten haben diese Ermittlungen noch tragische Folgen.
Jetzt ist dieser Fall Rosa Riese schon ganz viel besprochen worden. Es gibt eine große Menge an Berichten, wenn man mal genauer sucht. Was hat euch denn da so besonders interessiert an diesem Fall? Was hat euch an Perspektiven möglicherweise gefehlt?
Also mir hat vor allem der ostdeutsche Blick auf diese Geschichte gefehlt. Und meine Idee war es, ein bisschen mehr in die Gesellschaft zu dieser Zeit hineinzublicken. Und nicht nur ein Psychogramm des Täters zu machen, sondern vielleicht auch ein Psychogramm der ganzen Region zu dieser Zeit. Und ich wollte auch so das danach verstehen. Also was macht so ein Serienmord mit den Menschen? Da habe ich mir dann Unterstützung geholt von Sophie Sumburane. Die ist Kriminalbuchautorin und die lebt in Potsdam. Sie ist da auch geboren und aufgewachsen. Und ja, etwas überspitzt gesagt, haben die Morde quasi vor ihrer Haustür stattgefunden. Und sie führt nun jetzt also durch diese Doku-Serie. Wir folgen ihr bei ihren Recherchen vor Ort für ihren Kriminalroman. Es gibt das Buch zu den Taten, das ist sozusagen eine Nacherzählung, aber eingebettet in eine fiktionale Geschichte. Und Sophie Sumburane, die fragt sich jetzt bei ihrer Spurensuche in der Vergangenheit ihrer Region, wie konnte das eigentlich alles passieren? Wer hat Schuld? Hat die Polizei hier vielleicht sogar auch Fehler gemacht? Wer sind die Opfer von damals und was hat die Mordserie mit den Menschen dort gemacht? Wir treffen bei unseren Recherchen dann auch auf eine Frau, die vielleicht gerade noch so dem Rosa-Riesen entkommen ist.
Und das alles hören wir auch hier im Podcast ARD Crime Time. Wir beleuchten auch nicht nur den Kriminalfall an sich, sondern auch beispielsweise den Aspekt, dass Mordfälle wie dieser hier zu DDR-Zeiten ja verschwiegen worden sind und dass mit der Wende solche Verbrechen plötzlich allgegenwärtig gewesen sind. Was macht das mit den Menschen, die ihr getroffen habt?
Ja, also Mörder passen nicht ins sozialistische Weltbild. Das propagiert die DDR-Führung damals nach außen und sie lenkt auch, was in den Zeitungen steht. Also Kriminalität, das ist natürlich real, aber für die Menschen unsichtbar. Verbrecher und Mörder, die werden verurteilt, aber heimlich. Und ja, man darf auch nicht vergessen, bis 1981 wurde auch noch die Todesstrafe vollstreckt in der DDR. Klammheimlich und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So, und die Menschen in der DDR, die vermuten dann eben das Böse eher auf der anderen Seite des Grenzzauns. Besonders auf dem Land, da scheint einfach die Welt in Ordnung zu sein. Wir haben mit Christiane Ziel gesprochen. Sie ist vor Ort Theaterschauspielerin. Sie wohnt in Kloster Lenin. Und sie kennt die Region gut und konnte uns auch vom großen Umbruch der Wende erzählen.
Wir hören einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihr. Die Kriminalromanautorin Sophie Sumburane hat das Interview geführt. Auch als Recherche für ihren neuen Roman geht sie diesem Fall auf die Spur und fragt nach bei Christiane Ziel.
Erzähl mir doch mal, wie du die Zeit damals erlebt hast.
Also es war sowieso eine verrückte Zeit, würde ich sagen. Viele Leute waren glücklich, dass sie jetzt in den Westen konnten, dass sie Westgeld kriegen, Westautos kriegen. Und plötzlich kommt die Schattenseite. Existenzängste. Ich hatte ja gerade ein Kind bekommen und ich war fest am Theater engagiert. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Also die DDR war schon in meinem Gefühl, aus der Draufsicht, so ein gewisser, sicherer Ort. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier nackt schwimmen gegangen an bestimmten Stellen, wo er ein Kinder gesehen hat. Ich habe mich mitten im Wald auf eine Wiese gelegt. Ich habe ja nie Angst gehabt. Und plötzlich hatte ich Angst. Also praktisch, es war ja mein Zuhause.
Kannst du mir einmal beschreiben, was diese Mordserie und das Bekanntwerden von diesen Fällen damals mit der Region und den Menschen hier gemacht hat? Hat sich dadurch was verändert?
Auf jeden Fall. Diese Flut von Kriminalfällen, von schrecklichen Dingen. Es gab ja auch in der DDR solche Serienmörder und so, aber da wurde eben viel weniger publik. Solche Menschen gab es doch eigentlich für uns Ossis nur im Westen. So Mörder und so.
Was diesen Fall auch so besonders macht, ist das Auftreten des Täters. Nicht nur seine Größe, auch was im Wald gefunden wird. Und nicht nur damit wollen wir uns hier im Podcast ausführlich beschäftigen, auch wie die Boulevardpresse mit dem Fall des Rosa Riesen umgeht. In ARD Crime Time. Mehr als ein halbes Jahr nach der ersten Tat kommt es zu einem weiteren Mord. Es ist ein warmer Tag am 25. Mai 1990. Eine Müllhalde in Ferch, einem Ortsteil von Schwielowsee, südwestlich von Potsdam. Am Rande dieser Müllkippe findet ein Mann eine tote Frau. Es ist seine Ex-Frau Christa N., 55 Jahre alt. Der Mordermittler Detlef Schulze beschreibt, was passiert ist.
Sie ist angegriffen worden, wahrscheinlich in der Nähe dieses Bauwagens und von dort aus in Richtung dieser Müllkippe geschleift worden und ist dort vergewaltigt und getötet worden.
Christa N. lebte in einem Bauwagen, sollte auf die Müllkippe aufpassen, eine Arbeit als Platzwartin im Wechsel mit ihrem Ex-Mann. Welche Spuren gibt es hier?
Also laut Obduktion ist sie mit einem Elektrokabel erdrosselt worden und nach dem Mord vergeht sich der Täter dann sexuell an ihrem toten Körper. Danach bedeckt er die halbnackte Leiche dann mit Kleidungsstücken, die er da findet auf der Müllkippe und kann flüchten. Es gibt keine Zeugen für die Tat und auch niemanden, der den Täter gesehen hat.
Zwei tote Frauen innerhalb von 8 Monaten. Gibt es denn Parallelen zum ersten Mord?
Also die Obduktion der beiden Opfer ergibt, sie sind wirklich auf fast identische Weise ermordet worden. Das erste Opfer, Edeltraut N., die wurde mit bloßen Händen erwürgt. Und Christa N., das zweite Opfer, dann mit einem Elektrokabel erdrosselt. Bei beiden Frauen gibt es massive Kopfverletzungen, verursacht durch stumpfe Gegenstände. Und auffällig, nach dem Tod führt der Täter an beiden Leichen sexuelle Handlungen durch.
Damit stellt sich nun auch die Frage an den Ermittler Detlef Schulze. Sind das die Taten eines Serienmörders?
Erstens, die Tatorte liegen auseinander. Das ist das Erste. Also wenn Sie die Ferch jetzt nehmen, die Müllkippe und Dez, das ist doch schon eine relativ ziemlich große Entfernung. Tötungsart, ja, das ist fast identisch, sage ich mal, aber daraus alleine zu schlussfolgern, dass es sich um einen und denselben Täter handelt, naja, ist ein bisschen voreilig, sage ich mal, geschlussfolgert. Ne?
Die Spuren sexualisierter Gewalt sprechen für einen männlichen Täter. Man geht von nicht zusammenhängenden Einzeltaten aus. Die jeweiligen Partner der getöteten Frauen werden jetzt überprüft. Welche Ermittlungsergebnisse gibt es dazu?
Also Christa N.'s Ex-Mann hat ein Alibi, also der gerät super schnell auch aus dem Visier der Polizei. Bei dem Mann des ersten Opfers, Edeltraut N. in Dez, da sieht es ein bisschen anders aus. Also da wird zumindest eine Tatbeteiligung geprüft. Das spricht sich super schnell im Dorf rum. Und obwohl für die Polizei auch sehr schnell klar ist, Herr N. ist nicht der Mörder seiner Frau, hängt ihm der Verdacht nach. Also das kennt man vielleicht auch so ein bisschen von anderen Fällen, dass also dieser Verdacht dann einfach in der Welt ist. Mhm. Hinzu kommt die Trauer um seine Frau und scheinbar hält er diesem Druck nicht stand und er begeht letztlich Suizid. Das ist natürlich ein weiterer Schock für die Familie N. und die Dorfgemeinde. Und währenddessen läuft der Mörder immer noch frei rum.
Die Kripo hat keinen Tatverdächtigen, also konzentrieren sich die Ermittler auf die Spurenlage auf der Müllhalde in Ferch, finden sie aber kaum verwertbare Spuren. Wie sieht's denn am ersten Tatort aus?
Ja, also die Kripo setzt jetzt nun vor allem auf die Spuren vom ersten Tatort. Wir erinnern uns zurück, da gibt's ja diese gelbe Steppdecke, in die Edeltraut N. eingewickelt wurde und auch Draht, mit der die Leiche in dieser Decke fixiert wurde. Außerdem findet die Spurensicherung Kleidungsfasern. Und man versucht jetzt in einer Laboruntersuchung Rückschlüsse auf den Täter zu ziehen. Das Problem zu der Zeit ist allerdings, dass die DNA-Analyse noch nicht praktiziert wird in Deutschland. Das ist keine übliche Praxis. Und so setzt man auf Fingerabdrücke und Blutgruppenbestimmungen. Aber es gibt keinen Treffer in der Datenbank.
Aber es gibt ja noch den Abdruck eines Armeeschuhs an Tatort 1. Ist das vielleicht eine heiße Spur? Dazu der Ermittler Detlef Schulze von der Mordkommission damals.
Wir hatten die kasernierte Volkspolizei, wir hatten NVA in der Nähe, an Dienststellen von der Stadtsicherheit, von der Polizei. Da kamen ja weit über 800 Schuhe zusammen. Es ist sinnlos gewesen, da irgendwie weiter zu. Wir haben das dann eingestellt, weil es ging nicht.
Wie beurteilt ihr das denn nach eurer Recherche? Wie aufwendig wäre das gewesen, dem weiter nachzugehen?
Ja, also dazu muss man sagen, dass zu den 800 Schuhen, die registriert sind, auch noch unzählige weitere Paare dazukommen, die irgendwie über Umwege an Dritte geraten sind. Das war üblich zu der Zeit. Und ja, diese Träger sind eben nirgendwo registriert. Die Überprüfung wird dann einfach nicht sehr viel Sinn machen. Und so verwirft die Polizei diese Spur und widmet sich jetzt anderen Ermittlungsschritten, die vielleicht schnelleren Erfolg versprechen.
Das waren ja, wenn wir mal den Blick ein bisschen weiterziehen, bewegende Zeiten. Die Wendezeit nach 1989. Die DDR wurde formell am 3. Oktober 1990 aufgelöst. Das heißt, ja, auch die Volkspolizei ist Geschichte und die alten Strukturen stehen vor einer Neuaufstellung. Was das für die Polizisten damals bedeutet hat, das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch sehen in der ARD-Mediathek. Archivaufnahmen von einer Polizei im Umbruch. Und diese Auflösung der Volkspolizei der DDR, dieser Wandel zum Neuen auf die Ermittlungsarbeit, hat sich das in diesem Fall ausgewirkt?
Die Polizei der Bundesrepublik reformiert jetzt den Osten und die will einen Prozess der Demokratisierung anstoßen. In Potsdam bedeutet das konkret, die Beamten müssen auch die neuen Bundesgesetze pauken. Und nicht jeder darf bleiben. Das darf man auch nicht vergessen, denn Volkspolizisten arbeiteten streng genommen nach Vorgaben der SED-Führung. Und ja, sie sind somit ideologisch belastet. Da hieß es erstmal, dass man die Stasi-Nähe der Beamten ausschließen musste. Und dazu wurde dann auch ein Richterausschuss aus NRW einbestellt. Und die haben dann die Beamten auf ihre Mitarbeit mit der Stasi überprüft. Das hat natürlich für große Unsicherheiten gesorgt, auch in den Ermittlungsgruppen. Und ja, hat auch so ein bisschen zu einer Destabilisierung geführt. Und der Ermittler von damals hat uns auch gesagt, das ist eigentlich das Schlimmste, was bei so einem Mordfall passieren konnte. Schwierig war für ihn, die Polizisten jetzt zu motivieren, ihre Arbeit weiterzumachen. Also man kann jetzt zusammenfassen, es gehen alte Ostkollegen, es kommen neue Westkollegen. Die Kripo Potsdam stellt sich komplett neu auf. Und in dieser Zeit geraten die Morde in den Hintergrund. Es verstreicht kostbare Zeit und es gibt keinen Ermittlungserfolg.
Nach der Wende kommt es Ende März 1991 zu einer neuen Entwicklung. Eine Frau wird vermisst gemeldet in Neuendorf, ein Ortsteil der Stadt Brück. Auf dem Polizeirevier macht der Ehemann eine Vermisstenanzeige. Inge F. ist damals 34 Jahre alt. Was ist da passiert?
Inge F. lebte in Neuendorf mit ihrem Mann zusammen in einem Haus am Waldrand. Und am 13. März 1991 ist sie bei einer Freundin in Bockheide zu Besuch. Abends läuft sie dann von dort aus zurück nach Hause und der schnellste Weg führt durch den Wald. Das ist ein Fußweg von knapp einer Stunde. Es ist auch schon dunkel in dieser Frühlingsnacht und leider kommt sie nie zu Hause an. Also sie verschwindet einfach im Wald. Und auch hier ist es erstmal das Nahfeld des Opfers, das in den Fokus gerät, ihr Ehemann also. Da kommt erschwerend hinzu, das wissen wir aus den Ermittlungen, dass Inge F. und ihr Mann am Abend des Verschwindens wohl noch heftig gestritten haben. Und Inge F. ist dann auch zu ihrer Freundin geflüchtet, förmlich, um Trost zu suchen vom Streit.
Der damalige Leiter der Kriminalpolizei in Bad Belzig, Lutz König, beschreibt das Vorgehen der Polizei.
Die nächsten Personen werden da so überprüft und also gehört natürlich in dem Moment der Ehemann. Komisch war natürlich auch, dass er 5 Tage gewartet hat, er diese Vermisstenanzeige gemacht hat. Und aus dem Grund dann wurden die Maßnahmen durchgeführt und der Ehemann kam dadurch auch mehr in Verdacht, damit was zu tun zu haben. Dass die da verschwunden ist, war schon seltsam. Weil wir der Meinung waren, da ist was Ernstes, sind wir diesen ganzen Wald dort abgegangen.
Die Polizei stößt bei ihrer Suche auf verstreute Unterwäsche.
Wir haben ja jede Menge solche Unterwäschelager gefunden. Also wir haben BHs, Schlüpfer, alles so zusammen in irgendwelchen Löchern oder auf im Wald verstreut gefunden. Das war eine Unmenge an Unterwäsche. Da hat irgendwie ein Stückchen Stoff war zu sehen und da haben wir gezogen. Und dabei ist das frei geworden, da haben wir gesehen, dass sie dort liegt und dass sie auch nicht mehr am Leben ist. Am Waldrand, da lag dann Reisig und so weiter. Und zugedeckt war sie mit Moos. Also man hätte sie nicht so einfach gefunden. Also auf Pilzsucher hätten die nicht so gefunden.
Das ist Tatort 3 und das ist hier nun ganz anders bei diesem Tatort im Vergleich zu den ersten beiden Tatorten.
Genau, also die Leiche von Inge F. ist nach der Tat gut versteckt worden im Wald. Das ist anders als bei den 2 Morden in Dietz und Ferch. Und was sich noch unterscheidet, die ersten 2 Opfer wurden stranguliert. Bei Inge F. ist es so, sie ist an einem Messerstich in ihre Hauptschlagader verblutet. Man vermutet ein Fadenmesser als Tatwaffe. Doch auch bei Inge F. gibt es Verletzungen durch dumpfe Schläge und Spuren einer postmortalen Vergewaltigung. Am Körper von Inge F. lässt sich dann auch Sperma des Täters sichern. Das passt natürlich dann wieder zu den ungeklärten Frauenmorden in der Region. Und deshalb wird auch der Potsdamer Mordermittler Detlef Schulze benachrichtigt.
Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Haben Sie es mit einem Einzeltäter zu tun oder mit einer ganzen Mordserie? Also möglicherweise mit einem Serientäter, der seine weiblichen Opfer nach dem Zufallsprinzip auswählt? Die Beamten vergleichen Spuren und Ermittlungsergebnisse, suchen nach Gemeinsamkeiten. Ein Detail am Tatort in Ferch wirft Fragen auf. Ein blaues Bikini-Oberteil. Der Ermittler Lutz König beschreibt es genauer.
Die Leiche hatte ein Bikini-Teil an, wo wir später erfahren haben, dass es nicht ihr Wäschestück ist. Also muss der Täter Wäsche mit zum Tatort bringen. Das war das Besondere. Wir haben ja mehrere Tage oder mehrere Wochen so, ja, Hinweise aus der Bevölkerung bekommen.
Was man auch, die ganzen Wannen voller Wäsche war.
Ja.
Die ganzen Badewannen, da war alles voller Wäsche. Ja, hör auf.
Also wenn ich daran denke, wir sind ja von einem Hinweis zum anderen gerannt in jedem Wald.
Überall auch was.
Überall so viel Wäsche. Ich habe nur Wäsche gesehen, mehr Wäsche wie Bäume.
Das sind die Ermittler Lutz König und Detlef Schulze. Lass uns noch mal genauer beleuchten, was meinen die beiden denn damit? Welcher konkreten Spur gehen sie hier nach?
Ja, also aus Mangel an Anhaltspunkten hat man damals alle möglichen Spuren am Tatort asserviert, obwohl noch unklar war, ob die überhaupt irgendwas mit den Morden zu tun hatten. Und auffällig ist dann, dass an allen Tatorten Berge an Damenwäsche gesichert werden kann. Und so kommen wirklich säckeweise Unterwäsche zusammen. An verschiedensten Stellen in den Waldgebieten Potsdam-Mittelmarks findet man auch versteckte Wäschedepots im Unterholz. Und die daran festgestellten biologischen Spuren, die passen wiederum zu den Asservaten. Und die Damenwäsche ist jetzt also der entscheidende Hinweis und wird zu einer wichtigen Spur. Man verbindet einfach alles zu einem großen Bild. Und dabei wird dann auch der Verdacht gegen den Ehemann von Inge F. nicht bestätigt. Mhm. Die Soko ist sich jetzt sicher, ein Serienmörder geht um.
Ja, wie geht denn die Polizei jetzt weiter vor? Wie ermittelt sie in diese Richtung weiter?
Ja, jetzt passiert was, das in der DDR so noch unmöglich gewesen wäre. Nämlich die Öffentlichkeit wird mit einbezogen. Die wird zu einer Ermittlungsstrategie. Also es gibt Pressekonferenzen, es gibt TV-Auftritte der Ermittler, Interviews in großen Boulevardzeitungen. Und ja, die Presse stützt sich förmlich auf diesen Fall.
Das ist auch was ganz Neues, weil zu DDR-Zeiten war das nicht so gewöhnlich. Jetzt auf einmal diese Boulevardpresse, die da, wie du sagst, einfällt, sich drauf stürzt.
Genau das. Und ja, für eine Sache interessiert sie sich dann besonders, nämlich für die Spur an Tatort 3 in Neuendorf. Da wird ein rosafarbener Rock in einer großen Größe gefunden.
Und spätestens jetzt wird dieser Serienmörder zum großen Thema in der Bild-Zeitung. Sie gibt dem Phantom eben diesen Namen. Man liest da zum Beispiel so Schlagzeilen wie der Riese im rosa Rock versteckt sich im Unterholz oder Riese im rosa Rock neuer Frauenmord. Das steht so in der Bild. Was bewirkt diese Berichterstattung bei den Menschen? Was macht das mit ihnen?
Genau, also die Bild ist es sozusagen, die dem Phantom einen Namen gibt, Rosa Riese. Und wir müssen uns vor Augen führen, Boulevardpresse gab es so in der DDR ja gar nicht. Mit der Wende ist das auch sozusagen die Stunde Null des Boulevards in Ostdeutschland. Also die Presse unterliegt nicht länger der Kontrolle des Regimes und die Sensationslust der Menschen. Ja, die konnte ja lange nicht ausgelebt werden, die bricht sich jetzt regelrecht Bahn. Und den Zeitungen kommt da der Serienmord recht gelegen. Und die machen dann den Rosa-Riesen bundesweit berühmt. Diese reißerische Berichterstattung ist für die Menschen damals schon auch neu. Und das schürt auch Angst und Panik. Nicht mit Ruhm bekleckert hat sich vor allem die Zeitung Super damals. Das ist das ostdeutsche Pendant zur Bild-Zeitung aus dem Hause Burda. Die ist 1991 frisch gegründet worden. Und ja, die Redaktion bricht immer wieder, ich sag mal recht bewusst auch, mit den Spielregeln der Kriminalberichterstattung. Die Super stützt sich damals auch mit sämtlichen Ressourcen auf die Serienmorde in Potsdam-Mittelmark.
Ja, und gleichzeitig wird das Profil des Täters ein bisschen schärfer. Bei den Ermittlungen ist jetzt sicher, der Mörder handelt aus sexuellen Motiven. Es wird Sperma gesichert an den toten Frauen, an der Wäsche im Wald. Inwiefern bringt das die Ermittler weiter?
Ja, also man überlegt sich jetzt, vielleicht ist der Täter schon mal mit Wäschediebstählen aufgefallen. Und so durchforstet man die sogenannte Fetischistenkartei der ehemaligen DDR. Die ist gut gepflegt worden von Stasi und Volkspolizei. Und da sind Menschen gelistet worden, die unangenehm auffielen. Ja, die sich zum Beispiel nicht an die strenge Sexualmoral der DDR gehalten haben. Und ja, auch Menschen, die zum Beispiel Damenwäsche von Wäscheleinen gestohlen haben, um sich damit zu vergnügen. Und die Frage ist jetzt, passt da vielleicht eine Person zum Profil des Gesuchten? Mhm. Und schnell wird klar, nee, also die Fetischistenkartei ist eine Sackgasse. Der Rosa Riese ist nicht vermerkt. Er fährt einfach durchs Raster. Es gibt keine weiteren Hinweise.
Das ist auch nochmal ein spannender Einblick, was ja DDR eigentlich bedeutet hat, wenn man sich damit genauer beschäftigt an dieser Stelle. Ja, zu diesen schleppenden Ermittlungen, die bisher vergebliche Suche nach dem Täter, macht sich auch die Schriftstellerin Sophie Sumburane einige Gedanken bei der Recherche zu diesem Fall, der auch in ihrem Roman eine Rolle spielt. Der Titel »Keine besonderen Auffälligkeiten«. Sophie Sumburane ist auch in der Doku-Serie ARD Crimetime in der Mediathek zu sehen und spricht das aus, was sie bewegt.
Je tiefer ich mich in diesen Fall hineinarbeite, umso mehr kann ich die Not der Ermittler spüren. In diesem luftleeren Raum greift die Soko nach jedem Strohhalm. Solange der Täter kein Gesicht hat, ist die Fahndung aussichtslos. Seine Konturen verschwimmen im Wald. Immer ist er der Polizei einen Schritt voraus. Er muss sich auskennen in diesen unendlichen Wäldern. Wie kann es sein, dass ein Mensch, der so grausame Sexualmorde begeht, nicht auffällt an einem derart einsamen Ort?
Das sind ja auch so Fragen, die ihr euch stellt an den Orten, an denen das Ganze passiert ist. Kann das so ein bisschen nachfühlen, weil auch hier in den vielen Jahren, in denen ich hier im Podcast arbeite, bin ich auch selber schon an Orte gegangen, wo ich dachte, ich will das nochmal nachfühlen und dann kommen diese Fragen nochmal hoch. Dina, du hast mit Sophie Sumburane zusammengearbeitet bei der Recherche. Habt ihr denn diese Fragen, die da aufgekommen sind von ihr, habt ihr da Antworten finden können?
Ja, also wir haben mit einer Kriminalreporterin gesprochen, Gisela Friedrichsen. Die hat sich wirklich über Jahre mit dem Rosa Riesen beschäftigt und sie sagt, in einer Gesellschaft, die so durchleuchtet wird wie die DDR, sind Geheimnisse umso geläufiger. Also das kann man sich irgendwie auch ganz gut vorstellen. Der Täter hat das Versteckspiel eben perfektioniert. Er wusste sich gut zu tarnen und wir haben in der Serie auch mit einer Kriminalpsychologin gesprochen und die spricht von einem allgemeinen menschlichen Potenzial. Also das bedeutet einfach, dass manche Aspekte von uns sich ganz gut abspalten lassen. Mhm. Und das geht umso besser, je schambehafteter diese Aspekte sind. Man muss auch sagen, diese weitläufigen Wälder und die einsamen Wege in Potsdam-Mittelmark, das sind natürlich auch gute Bedingungen, um sich zu verstecken. Dazu kommt auch, dass wir alle das Talent haben, selektiv wahrzunehmen. Also was man nicht sehen möchte, alles, was vielleicht so ein bisschen unappetitlich ist, lässt sich in der Regel ganz gut ausblenden. Dann gerät auch die eigene Realität nicht zu sehr ins Wanken.
Wenn Sie selber schon unterwegs gewesen sind, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Wäldern Brandenburgs, also auch in dieser Region Potsdam-Mittelmark, diese Wälder, du sagst schon, sind weitläufig. Ist denn da eine komplette Durchsuchung in diesem Landkreis, sage ich jetzt mal, möglich gewesen? Wäre das möglich gewesen?
Man muss sich einfach vor Augen führen, der Landkreis Potsdam-Mittelmark besteht fast zur Hälfte aus Wald. Das entspricht ungefähr 150.000 Fußballfeldern. Das ist einfach ein riesiges, undurchdringliches Gebiet. Und die Ermittler sagen, für diese Fläche jetzt eine Hundertschaft zu bekommen, ohne konkrete Anhaltspunkte, das hätte nicht funktioniert. Und zu dieser Zeit, das darf man auch nicht vergessen, das Personal war noch recht ausgedünnt, weil eben viele ehemalige Volkspolizisten die Stasi-Prüfung nicht bestanden haben.
Es geht weiter. Am 21. März 1991 kommt es zu einem Doppelmord. An dem Ort, der auch namentlich mit dem Täter in Zusammenhang gebracht wird, in Belitz. Tamara P. stirbt, 44 Jahre alt wird sie. Sie ist die Frau des Chefarztes aus dem sowjetischen Militärkrankenhaus in Belitz. Das zweite Opfer ist Stanislav P., ihr 3 Monate altes Baby. Insofern ist das kein leichter Fall für die Polizisten, die nach dem Täter suchen. Die Kriminalromanautorin Sophie Sumburane ist mit Ermittler Detlef Schulze an den Tatort gegangen.
Also ich bin dann damals das selbst, aber bin ich rausgefahren ne, zu der ganzen Geschichte hier. Ne? Deswegen ist das schon ziemlich grausam. Das berührt ihn auch, da, wenn man da so ein kleines Baby da liegt und dann so furchtbar zugerichtet oder so. Ne? Das ist schon traurig.
Das Opfer, das dort hinten gewohnt hat, ist ja dann hier lang spaziert und kam offensichtlich nicht wieder nach Hause.
Genau, kam nicht nach Hause. Am nächsten Morgen hat man auch mit eigenen Suchkräften, also mit Angehörigen hier der Garnison, mit Soldaten angefangen, das Waldgebiet zu durchsuchen. Und das ist der Weg, wo wir gerade langlaufen. Mhm. Und hier vorn, es sind ungefähr noch 50 Meter auf der rechten Seite. Dort, wo die kleinen Bäume jetzt so stehen ungefähr. Da ist das Opfer, die Frau und der Säugling gefunden worden. Die Frau war oben aufgeknöpft, eine Brustlachfrei. Die Unterwäsche war bis zu den Knöcheln heruntergezogen gewesen. Also war eindeutig schon klar für uns, sexuell motiviert die ganze Straftat.
Können Sie kurz beschreiben, was die Ergebnisse der Obduktion waren? Wissen Sie das noch?
Ja, sicher. Bei der Kindesmutter war das eindeutig die Kompression der Halsweichteile. Also eindeutig Erdrosseln in Kombination mit Würgen. Das ist sicher. Die Tötung des Kindes war, da wir sagten damals so, das nennt man ja Verdeckungshandlung. Weil das Kind ja geschrien hat, wie verrückt am Spieß oder so, hatte Angst gehabt, dass irgendjemand hört und jemand kommt oder sowas.
Sagt der Ermittler Detlef Schulze. Das Baby verstirbt an schweren Kopfverletzungen. Die Mutter des Kindes ist vom Täter postmortal vergewaltigt worden, also nachdem sie schon nicht mehr gelebt hat. Inwiefern trägt dieser Mord denn die Handschrift des Rosa Riesen?
Ja, man findet wieder Spuren am Tatort und es ist tatsächlich wieder Unterwäsche. Es gibt einen Damenslip im Mund von Tamara P. und auch rund um den Tatort ist Unterwäsche verteilt. Die Laboruntersuchung bestätigt dann, tatsächlich, also dieser Doppelmord geht auf das Konto des Rosa Riesen. Das Brisante jetzt, die Opfer sind sowjetische Staatsbürger und die sind ermordet worden auf deutschem Boden. Die Presse bringt dann so ihre eigenen Theorien ins Spiel und sorgt für wilde Spekulationen. Zum Beispiel, ob es sich vielleicht bei dem Mörder auch um einen sowjetischen Soldaten handeln könnte. Ja, und jeder Tag ohne Verhaftung sorgt dann für neue Schlagzeilen und das wiederum erzeugt enormen Druck auch in der Ermittlungsgruppe. Und dann kommt es dazu, dass der sowjetische General Kripo-Chef Schulze sogar so zu sich einbestellt und sagt, ja, also wir können ja auch helfen mit Flugzeugen, Hubschraubern und Fußtruppen, damit eben der Mörder schnell gefunden wird. Aber der Ermittler winkt ab und sagt, er geht davon aus, dass der Täter schon über alle Berge ist.
Nun ist seit fast anderthalb Jahren ein Serienmörder unterwegs. Die Bilanz: 4 tote Frauen und 1 toter Säugling. Und 2 Wochen nach dem Doppelmord in Belitz, der nächste Angriff. 2 Mädchen werden überfallen und lebensgefährlich verletzt. Die beiden sind 12 Jahre alt. Was ist hier passiert?
Ja, die beiden Mädchen sind im Wald unterwegs, wenige Meter von ihrem Haus entfernt. Und sie werden angegriffen von einem erwachsenen Mann und mit Messerstichen traktiert. Sie können sich aber losreißen und flüchten. Und die Verletzungen des einen Mädchens sind tatsächlich auch lebensgefährlich. In Bauch, Schlüsselbein, Schulter und Hals. Sie kann dann aber notoperiert werden und überlebt. Ihre Freundin hat zum Glück nur oberflächliche Schnittverletzungen. Auch in der Nähe des Angriffsorts wird wieder Damenunterwäsche gefunden. Und das bringt die Polizei jetzt dann wieder auf die Spur des Rosa Riesen. Und die Laborauswertung belegt dann auch, Sperma und Stofffasern an der Kleidung der Mädchen stammen vom Rosa Riesen.
Also das bedeutet, der Serientäter hat wieder zugeschlagen, aber seine jüngsten Opfer überleben und können den Rosa Riesen beschreiben. Wie genau ist denn diese Beschreibung?
Sie beschreiben einen großen Mann mit Schnauzbart und zotteligen langen blonden Haaren. Auffällig ist, er trägt eine Kittelschürze über der Kleidung. Und es wird jetzt auch ein Phantombild erstellt nach den Beschreibungen der Mädchen und das wird dann auch veröffentlicht. Klar ist, bei allen Taten handelt es sich um Sexualverbrechen. Der Tathergang ist immer sehr ähnlich, also er entspricht einem Muster. Nur die Auswahl der Opfer, die passt nicht so ganz ins Bild. Also sie wirkt zufällig, ohne erkennbares System. Das älteste Opfer, Christa N., ist Mitte 50 und die überlebenden Mädchen jetzt hier, die sind ja erst 12 Jahre alt. Und das gibt den Ermittlern jetzt große Rätsel auf.
Es geht noch weiter. 2 Wochen später, nach dem Angriff auf die 2 Mädchen, das nächste Opfer wird gefunden. Ein Mann findet die stark verweste Leiche seiner Tante in ihrem Haus. Es ist Talita B., alleinlebend am Waldrand von Fichtenwalde. Also wieder ein neues Opferprofil. Eine Seniorin, Mitte 60. Andererseits erinnert der Überfall im Haus des Opfers an den ersten Mord im Bungalow in Deetz und auch das Tatverhalten entspricht dem Muster des Rosa Riesen, so beschreibt es der Ermittler Detlef Schulze.
Die Frau war im Schlafzimmer, die war bereits im Schlafzimmer gewesen und er hat sie dann sofort angegriffen und bewusstlos gewirkt. Wir vermuten, dass die sexuellen Handlungen nach dem Tod der Frau eingetreten sind. Das passte natürlich wieder voll auch ins Schema, sage ich mal.
Also auch nachdem Talita B. bereits tot ist, lässt der Mörder nicht von ihr ab. Er vergewaltigt sie postmortal, wie auch die anderen Opfer. Wie wird das in den Ermittlungen gewertet?
Ja, also man denkt da natürlich als erstes an Nekrophilie, also das Bedürfnis, sexuelle Handlungen mit leblosen Menschen oder mit Leichen zu vollziehen. Aber so klar formuliert das jetzt nicht das psychiatrische Gutachten später. Darin heißt es, die Vergewaltigung der leblosen Frauen, das sei sowas wie ein Ausdruck eines gesteigerten Drangs des Täters, seine sexuellen Fantasien mit einer wehrlosen Frau voll ausleben zu können. Und ja, das wird auch später vor Gericht noch eine größere Rolle spielen und auch in unseren Recherchen. Die Rechtsmedizin stellt jetzt eine weit fortgeschrittene Verwesung der toten Talita B. fest. Eintritt des Todes wird auf ungefähr 12 Tage zuvor geschätzt, das heißt etwa zeitgleich mit dem Angriff auf die 2 Mädchen. Und mit der Tatrekonstruktion später wird dann auch klar, diese beiden Angriffe fanden tatsächlich am selben Tag statt. Und damit ist dann auch klar, dass die Abstände zwischen den Taten immer kürzer werden.
Wir ziehen mal Bilanz, liebe Hörerinnen und Hörer. Es sind inzwischen 6 Morde innerhalb von nur 20 Monaten. Der Serienmörder zieht immer größere Kreise. Die Tatorte liegen zum Teil mehr als 50 Kilometer auseinander. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich durch eine Belohnung in Höhe von 20.000 Mark den entscheidenden Hinweis. Und in diesem Zusammenhang stoßen wir nun auf die Frage, hat die Polizei vielleicht Fehler gemacht? Gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Ermittler auch etwas versäumt haben, also einer Spur nicht nachgegangen sind, die aber vielleicht schon jetzt zum Täter geführt hätte?
Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und haben versucht, Menschen zu finden, die vielleicht mehr wissen und da auch mit uns drüber reden möchten. Und wir haben Zeitzeugenaufrufe gemacht im Stadtmagazin und haben den auch ausgehangen in den verschiedenen Dörfern in Potsdam-Mittelmark. Und tatsächlich hat sich dann auch eine Frau bei uns gemeldet. Das ist die ehemalige Grundschullehrerin Gundula Wolanki. Sie wohnt damals wie heute in Nuthe-Urstromtal. Das ist auch ein Dorf in der Region. Und sie hat uns geschrieben per Mail, dass sofort alle Emotionen von damals wieder in ihr hochkamen, als sie unser Gesuch gelesen hat. Denn sie sei dem Rosa Riesen damals gerade noch so entkommen. Das hat uns natürlich neugierig gemacht und wir sind zu ihr gefahren. Da erzählt sie uns dann, dass sie im Frühling 1991 auf dem Weg zur Schule gewesen ist. Und da wird der Rosa Riese schon mit Phantombild gesucht. Also sie nimmt dann mit dem Auto eine Abkürzung zur Schule, in der sie unterrichtet und fährt durch ein kleines Waldstück frühmorgens.
Das ist kurz nach 7 Uhr. Da trifft Gundula Wolanki auf einen Mann an einer Stelle, an die sie Jahrzehnte später noch einmal zurückgekommen ist.
Dann gucken wir mal. Er stand etwas breitbeinig, nun war er ja riesengroß. Er stand so und so richtig suchend pendelte er von links nach rechts, machte einen noch längeren Hals, als er schon groß war. Lange, ungepflegte, blonde Haare. Es war eigentlich wie das Phantombild genauso. Es waren ja auch überall diese diese Phantombilder von ihm aufgehängt. In Beelitz, in Wittbrietzen, in Elzholz, in der ganzen Umgebung. Und es wurde auch laufend in den Nachrichten darüber berichtet, auch was passiert war und dass er sein Unwesen treibt.
Gundula Wolanki ist das gewesen. Sie hat sich gemeldet auf einen Aufruf von euch und sie beschreibt es jetzt nochmal, dass ihre Emotionen hochgekommen sind, hast du schon gesagt. Das war nach dem Aufruf klar bei ihr und damals saß sie im Auto. Vor ihr im Wald taucht auf einmal dieser Mann auf, der wie der Rosa Riese aussieht. Wie reagiert sie daraufhin?
Also tatsächlich ist sie ganz gut ausgestattet. In der Angst hat sie ein Montiereisen auf dem Beifahrersitz deponiert für den Fall der Fälle. Aber der Abstand zum Mann ist noch recht groß. Sie bremst also, legt den Rückwärtsgang ein, schert auf ein Feld aus und nimmt dann einen Umweg zur Schule. Und von dort aus ruft sie dann auch die Polizei. Gemeinsam mit einem Streifenbeamten geht es dann zurück an den Ort des Geschehens. Aber die Polizei leitet weder Suchmaßnahmen ein, noch sichert sie Spuren.
Vielleicht ist Gundula Wolanki gerade noch so dem Rosa Riesen entkommen.
Ich habe keine Rückmeldung irgendwie bekommen. Das gab auch irgendwie keine schriftlichen Aufzeichnungen darüber. Ich musste nicht, keine Aussage irgendwie unterschreiben. Nichts, gar nichts. Ich war echt entsetzt, wie dicht man doch an diesem Geschehen dran war. Also da habe ich echt Bauchschmerzen und Gänsehaut gekriegt.
Ist diesem ganzen Sachverhalt damals nachgegangen worden von der Polizei?
Ja, das ist für uns leider ein bisschen unklar geblieben. Auf Nachfrage von uns schreibt uns die zuständige Staatsanwaltschaft in Potsdam, dass sie den Namen Wolanki in den Akten nicht finden konnte. Und sie schreiben aber auch, dass die genaue Prüfung der Akten aufgrund des erheblichen Umfangs nicht vorgenommen werden konnte. Also kurz gesagt, zu viele Akten. Zu lange her und keine großen Ambitionen, sich heute noch mal mit dem Fall auseinanderzusetzen. Also das ist zumindest mein Eindruck. Für mich wirkt es so, dass man damals an der Stelle die große Chance auf Festsetzung des Täters einfach verpasst hat. Man hätte Fußtruppen in die umliegenden Wälder schicken können. Man hätte eine sorgfältige Spurensicherung machen können. Das blieb unseren Recherchen zufolge zumindest aus. Aber was im Hintergrund passierte, das wissen wir nicht genau, denn uns wurde die Akteneinsicht verwehrt.
Es gibt neue Spuren. Im Juli 1991. Entdeckungen eines Mannes, der in der Nähe von Schmerz gewohnt. Mike Klein ist damals 27 Jahre alt. Er erinnert sich, wie er auf ein gelbes Zelt gestoßen ist. Er ist für ARD Crime Time noch einmal dort gewesen. Und das, was vor fast 30 Jahren passiert ist, weiß er noch genau.
Ich bin gejoggt hier durch den Wald. Und den Tag war es so unheimlich warm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, lässt das lieber sein, ehe du hier noch umkippst irgendwo. Und dann bin ich so quer zurück durch den Wald zu meinem Auto gelaufen. Naja, und dann denke ich, jetzt mal, weil so ein kleiner Trampelfahrt war, bin ich mal lang gelaufen und dann auf einmal habe ich praktisch das Zelt gesehen. Hier war damals das Zelt eingegraben gewesen. War natürlich halt ein bisschen tiefer gewesen, sag ich mal, war wenigstens 80 cm drin in der Erde. Ja, und sah eben unheimlich verwahrlost aus hier ringsherum, ja. Überall hier an den Bäumen hingen hier die Unterwäsche von den Frauen. Wo ich dann das Zelt beiseite bin, dann so rin auf alle viele, da lagen unheimlich viele Messer drin. Da lagen so Magazine so mit nackten Frauen und wie gesagt, unheimlich viel Damenunterwäsche.
Spuren des Rosa Riesen, da ist er sich sicher. Die Polizei Potsdam rückt aus und legt sich auf die Lauer, aber nichts passiert. Der Gesuchte taucht nicht auf, tagelang. Während die Polizei weiter einen kleinen Teil des Waldstücks observiert, packt Mike Klein der Jagdinstinkt. Er macht sich selbst auf die Suche, ohne Polizei. Gemeinsam mit einem Freund geht er auf Patrouille im Wald, überzeugt davon, dass der Rosa Riese hier irgendwo lauert.
Den Erstbesten, das war nur zufälligerweise ein Kumpel gewesen von mir, den habe ich das ganz kurz erläutert, was mir da widerfahren ist. Und naja, der war auch gleich Feuer und Flamme und auch mit hoch. Hat noch ein paar Brecheisen noch aus dem Schuppen geholt, dass wir uns richtig verteidigen können. Wo wir hier so auf die Höhe waren, ist uns hier praktisch die Person aufgefallen mit der so eine Helmut-Schmidt-Mütze auf, eigentlich wie ein Angler. War ich ran gewesen an ihm und dann habe ich gesehen, mit die Damenunterwäsche und mit den Fenders, und da war mir alles klar. Ich sage, du komm her, ich sage, du, wir sind von der Forst. Ich sage, der Förster hat sich aufgeriecht, du hast den ganzen Wald da oben versaut mit den ganzen Unrat, was du da angeschleppt hast, weißt du? Ich sage, das musst du alles da ein bisschen zusammenräumen. Oder wenn nicht, dann komm wenigstens mit hoch und sag dem Förster, dass du das nächste Woche machst. Ich sage, der ist da oben noch irgendwo. Und da hat er sich irgendwie drauf eingelassen. Dann ist der Tatsache bei uns hinten ein Auto da eingestiegen. Wir hatten so einen Caddy hinten auf der Ladefläche, ist er da hochgekrochen Und dann haben wir die Plane zugemacht.
Und ein paar hundert Meter weiter im Wald befindet sich die sogenannte Observationsbasis der Kripo Potsdam. Und die Polizei ahnt noch nicht, wer sich da jetzt auf der Ladefläche von Mike Kleins Auto befindet. Ist es jetzt der Täter?
Noch kann man das nicht zu 100% sagen. Das sagt zumindest der Staatsanwalt kurz nach der Festnahme. Sie gehen zwar davon aus, dass er der Täter ist, aber die Ermittlungen laufen noch. Auf jeden Fall ist es eine krasse Geschichte, die uns Mike Klein da erzählt hat.
Definitiv.
Um sich das nochmal klar zu machen, da stößt ein junger, völlig unbeteiligter Anwohner beim Joggen auf einen Zeltplatz im Wald, der ihm irgendwie komisch vorkommt. Und ja, die Polizei observiert zwar die Stelle, aber dass da nichts passiert, das ärgert Mike Klein. Und ja, er will das dann einfach selbst in die Hand nehmen. Er ist vielleicht auch heiß auf die 20.000 Mark Belohnung. Und durch eine List fasst er den Rosa-Riesen kurzerhand eigenständig. Man muss schon sagen, es ist nur ihm und seinem Einsatz zu verdanken, dass es zu dieser Festnahme damals kam. Aber die Belohnung wird übrigens unter Mike Klein, seinem Kumpel und auch noch mehreren anderen Hinweisgebern aufgeteilt. Das heißt, für ihn bleibt am Ende nur 7.000 Mark übrig, was ihn auch ziemlich verärgert hat. Ja, aber die Polizei nimmt den verdächtigen Mann jetzt fest und es geht zur Vernehmung auf die Wache in Potsdam.
Und der Ermittler Detlef Schulze erinnert sich daran, wie die Vernehmung abgelaufen ist und wie der Beschuldigte auf die Fragen der Ermittler reagiert.
Haben Sie das, dann und dann und dann und dann und dann und dann. Und das kam wie aus der Pistole geschossen. Alles erst nur im Groben, aber eben sofort. Und damit war nach 4 Stunden Vernehmung, sag ich mal, war die Sache für uns erstmal in Sack und Tüten. Der hat ja völlig emotionslos reagiert, auch in den weiteren Vernehmungen. Der hat ja nie irgendwie ein bisschen von Reue, selbst mit dem Kind nicht oder sowas. Der hat alles im Detail geschildert im Prinzip, aber richtig eiskalt, so, was weiß ich, als ob er Traktor gefahren ist oder weißt du, ja, was, also, was muss man sich, so muss man sich das vorstellen.
In der Untersuchungshaft gesteht der Beschuldigte die Morde an 5 Frauen und einem Säugling. Der Rosa Riese hat nun ein Gesicht. Aber wer ist dieser Täter und was ist sein Motiv gewesen? Das sind die Fragen, denen wir nun genauer nachgehen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dina, ihr habt versucht, dieses Phantom, das 1,5 Jahre lang gejagt worden ist, genauer zu beleuchten, auch über den darauffolgenden Gerichtsprozess hinaus. Wer ist denn dieser Mann?
Es handelt sich um Wolfgang Schmidt. Das ist ein unauffälliger Mann, Mitte 20, frisch verlobt, wohnt in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Ja, er ist Hilfsarbeiter, jobbt als Traktorist in der Landwirtschaft. Aber er ist eben auch ehemaliger Beamter der Volkspolizeibereitschaften. Und damit haben wir dann auch eine Erklärung für die Schuhabdrücke an Tatort 1. 1989 wurde er unehrenhaft aus dem Dienst entlassen, weil er mit Arbeitskollegen den 100. Geburtstag von Adolf Hitler gefeiert haben soll. Und damals ist es schon so, dass nach Schmidts Entlassung man in seinem Spind Damenunterwäsche findet. Und diese Infos dringen jetzt auch raus in die Presse.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Boulevardpresse, die wir schon angesprochen haben, nochmal mehr neue Dinge ans Licht bringt, die aber möglicherweise auch nicht alle richtig sind.
Ja, also das feuert jetzt die Schlagzeilen an. Die Geschichten von diesem merkwürdigen jungen Mann mit Hang zur Damenunterwäsche werden in der Klatschpresse jetzt groß verbreitet. Und ja, das wird ja auch schon gemacht während der Suche nach dem Täter. Das haben wir ja schon angesprochen. Und ja, schnell gibt's auch Artikel über seine Verlobte. Home Stories, intimste Details aus seinem Liebesleben werden dann breitgetreten. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass die Zeitung Super die Verlobte von Schmidt zu einer Art Postergirl der Mordserie macht. Das geht dann so weit, dass sogar Nacktbilder von ihr auf der Titelseite der Super erscheinen. Laut Recherchen der SZ soll der Burda Verlag damals die Verlobte sogar zeitweise als Sekretärin eingestellt haben. Als Belohnung für die intimen Stories zahlt man ihr damals mehrere 10.000 Mark. Ja, und für diese Art der Berichterstattung wird der Burda Verlag damals auch mehrmals gerügt.
Das macht der Deutsche Presserat, der schaut dann drauf, wenn man Hinweise gibt an dieser Stelle.
Genau, und wir haben dann auch mit einem ehemaligen Reporter der Super gesprochen, Olaf Reichmann heißt er. Der hat uns bestätigt, es ging dem Blatt um die Marktführerschaft, eben gegen das Konkurrenzblatt Bild. Die Chefredaktion hat damals wirklich großen Druck auf die Reporter ausgelöst und ja, die Sensationslust spitzte sich dann immer mehr zu. Eine ehemalige Mitarbeiterin sprach auch von einer Blutrecherche und uns hat interessiert, wie der Burda Verlag da heute drauf blickt. Aber bis zum Produktionsende blieb unsere Anfrage leider unbeantwortet.
Wie verstehst du diesen Begriff Blutrecherche? Also bis aufs Blut recherchieren?
Genau, also da wurden einfach sämtliche journalistische Regeln irgendwie ad acta gelegt und man hat sich einfach draufgestürzt auf die Geschichten.
Und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Prozessbeginn. Das ist der 20. Oktober 1992 in Potsdam am damaligen Bezirksgericht. Da geht es los. Der Vorwurf gegen Wolfgang Schmidt lautet sechsfacher Mord und dazu kommt in der Anklage dreifacher versuchter Mord. Schmidt legt auch vor Gericht ein Geständnis ab und dazu passt die Beweislage. Sperma und Blutspuren, die von ihm gefunden worden sind. Eine langjährige Gerichtsreporterin, die für den Spiegel gearbeitet hat, beobachtet diesen Prozess, schreibt darüber Gisela Friedrichsen und sie beobachtet auch, was in der Boulevardpresse zu lesen ist.
Diese schrecklichen Taten, die haben wirklich bei manchen Journalisten eine Hemmungslosigkeit ausgelöst. Ich weiß nur zu gut, dass Kriminalität eine Unterhaltungsware ist, klar. Aber was hier in diesem Fall gemacht wurde, dieses Zurschaustellen, dieses wirklich Stigmatisieren, dieses Diskriminieren eines Menschen, um die niedrigsten Instinkte von Menschen anzustacheln, also das ist einfach nur ekelhaft.
Die Vorverurteilung durch die Medien findet ein Ende in der Rechtsprechung. Ende November 1992 wird Wolfgang Schmidt zur Unterbringung in einer forensischen Klinik verurteilt für mindestens 15 Jahre. Eindrücke von Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen.
Es war ein großer, stattlicher, muskulöser, junger Mann, der versuchte, sich hinter diesem Verteidiger zu verstecken irgendwie und machte sich ganz, ganz klein. Das gelang ihm natürlich aufgrund seiner Größe nicht. Und das war ein Bild, das vergesse ich auch nie. Und dann vor allen Dingen, er war ja bereit auszusagen, aber er hatte solche Mühe, die Worte dafür zu finden und hat sich dann so beholfen mit so einem Behördendeutsch oder wie es halt dann so in der Anklage stand, so mit diesen Formulierungen. Und er hat dann nicht von Frauen gesprochen, sondern immer nur von weiblichen Personen. Er wusste um seine Andersartigkeit. Er wusste, dass er Dinge getan hatte, die jenseits der bürgerlichen Vorstellungswelt sind. Und das sollte bitte niemand jemals erfahren. Es hätte schon Punkte gegeben oder Situationen gegeben, wo man hätte nachfragen müssen oder wo man genauer hätte hinschauen müssen. Aber wie das halt manchmal so ist, gerade in einer Gesellschaft, die so durchleuchtet wurde von der Stasi, wo jeder alles wusste, nicht? Da waren natürlich Geheimnisse umso verbreiteter.
Was meint sie denn mit Andersartigkeit? Was sind die Fragen, die da nicht gestellt worden sind?
Ja, also Andersartigkeit ist mit großen Anführungsstrichen zu verstehen. In der Welt, in der Wolfgang Schmidt zu Hause war, war er eben anders. Er hatte sexuelle Fantasien, die er nicht mit seiner Freundin oder anderen Menschen ausleben konnte. Und ein Fetisch, der nicht in die kleinbürgerliche DDR-Idylle passe. Also tat er alles, um irgendwie dazu zu gehören. Aber sein Geheimnis schimmerte immer wieder durch. Ein Beispiel ist eben der Fund der Unterwäsche in seinem Volkspolizeispind.
Und das ist nicht aufgefallen?
Ja, also wir haben uns natürlich gefragt, wieso man da nicht schon Jahre vorher irgendwie besser hingeschaut hat. Aber ich denke mir, wegsehen war wohl auch irgendwie Programm. Also keiner wollte sich mit den unappetitlichen Details wirklich auseinandersetzen. Die Wahrheit tut halt manchmal eben ein bisschen weh. Und im Zuge der Verhandlung wird ein psychiatrisches Gutachten von Wolfgang Schmidt erstellt. Und dabei geht es vor allem auch um seine Kindheit und Jugend.
Und was erzählt er da genau?
Also er erzählt, dass er als Sechsjähriger wohl angefangen habe, heimlich die Unterwäsche seiner Mutter zu tragen. Und das kann man mit dem heutigen Verständnis auch als erstes zartes Zeichen deuten eines Konfliktes mit dem biologischen Geschlecht. Das Tragen der Wäsche bleibt erstmal ein Geheimnis. Es kommt aber dann irgendwann zu dem Moment, in dem die Mutter Schmidt dann in flagranti erwischt in dieser Wäsche. Und sie hat kein Verständnis dafür. Sie reagiert mit Gewalt und Stubenarrest. Und Schmidt flüchtet sich dann einfach immer mehr in seine Parallelwelt im Wald. Die Pubertät verändert das Ganze dann nochmal ein bisschen. Da bekommt das harmlose Tragen der Wäsche zusätzlich so eine sexuelle Dimension. Im psychiatrischen Gutachten heißt es später, Schmidt habe bei dem Tragen der Wäsche wohlige Gefühle gehabt und die steigerten sich noch, wenn er die Wäsche beschmutzte.
Auch die Kriminalpsychologin Caroline Klemke hat Einsicht in Wolfgang Schmidts psychiatrisches Gerichtsgutachten.
Das ist also schon eine sehr komplexe Dynamik in der frühen Kindheit vor der Pubertät. Die Lernerfahrung, ich kann mich beruhigen, ich kann meinen Körper in eine innere Balance bringen durch die Nähe zu der Kleidung meiner Mutter. Und das hat sich jetzt in seiner Entwicklung in der Pubertät durch das Hinzukommen der sexuellen Erregung praktisch wie auf eine andere, nochmal auf eine andere Ebene gebracht. Und da kann man sich vorstellen, jeder Orgasmus dann auf diesen Fetisch ist eine Verstärkung.
Sagt die Kriminalpsychologin Caroline Klemke. Jetzt ist die Frage, was sich daraus schließen lässt. Wenn man sich die Berichte über den Rosa Riesen so anschaut, da ist zum Beispiel zu lesen, Schmidt tötete seine Opfer wohl aus Hass auf seine Mutter. Inwiefern lässt sich daraus ein Motiv für seine Taten ableiten?
Also der Ausgangspunkt ist ja, dass Schmidt seine Fantasien nicht ausleben kann. Nicht mit seiner Partnerin und auch mit niemand anderem. Und im Wald macht Schmidt sie dann aber lebendig. Und er sucht nach Wäsche in Häusern, auf Wäscheleien, auf Müllhalden. Und er ist irgendwie getrieben davon. Das wird so eine Art Zwang für ihn. Und dann kommt es zu einer Situation, die das Ritual aber sprengt. Denn das Geheimnis, das droht aufzufliegen, weil Schmidt in der Unterwäsche gesehen wird. In einem Interview 1997 mit einem ARD-Filmteam beschreibt Schmidt das so. Und plötzlich steht da eine Frau vor mir. Es war noch zu erkennen, dass in der Bekleidung da körperlich ein Mann steckte. Die Frau hat geschlagen, getreten, geschimpft. Ich habe in der Situation so empfunden, wie meine Mutter reagiert hat. Also kann man das so deuten, die fremde Frau, die wird zur Projektionsfläche für die Mutter, die ihn eben damals für seine Vorlieben bestraft hat. Und Schmidt reagiert jetzt mit Gewalt. Das ist ein Ventil für seinen kindlichen Hass, der sich hier ja explosionsartig entlädt quasi.
Wir gehen dazu nochmal an den ersten Tatort, gemeinsam mit Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Sie sagt, das ist ein Wendepunkt, dieser erste Mord an Edeltraut N. in Deetz.
Er wollte nicht töten, es gehörte nicht zu seinem Ritual dazu, zu töten, aber er hat sie getötet, weil sie eben geschrien haben und er sie zur Ruhe bringen wollte. Das hat er immer wieder, dieser Ausdruck. Ich musste sie zur Ruhe bringen. Das erinnere ich mich auch noch dran. Das hat er immer wieder gesagt. Aber in seiner Fantasie lebten die Frauen. Und wenn er dann den Geschlechtsverkehr da vollzog, waren die Frauen oft schon tot. Aber es war nicht so, dass er mit einer Toten Geschlechtsverkehr haben wollte, sondern er hat gedacht, irgendwie in seiner Fantasie lebte diese Frau noch.
Die Richter berufen sich bei der Urteilsfindung auf das psychiatrische Gutachten. Es hält Schmidt für neurologisch unauffällig. Es gebe keine wahnhafte Verkennung der Realität. Diagnose eine sexuelle, pathologische und eine schwere seelische Störung. Das sind die Punkte, die wichtig sind für die Schuldfrage. Und damit zusammenhängt die Frage, ist der Verurteilte unzurechnungsfähig und damit ja, schuldunfähig gewesen?
Tatsächlich gilt Schmidt als vermindert schuldfähig. Das Nachtatverhalten und die Tatsache, dass Schmidt diese ganzen Taten in seinem Alltag und vor Angehörigen verstecken konnte, ja, die sprechen eben nicht für eine volle, aber eben für eine verminderte Schuldfähigkeit. Aber man stellt fest, die Wiederholungsgefahr ist hoch. Das Urteil, 15 Jahre Unterbringung in einer forensischen Klinik, aber die 15 Jahre, das ist keine fixe Zahl. Es geht um die ärztliche Begutachtung, also die ärztliche Behandlung, die entscheidet darüber, ob und wann Schmidt den Maßregelvollzug letztlich verlassen kann. Einer der wichtigsten Faktoren dafür ist die Gefährlichkeit des Täters.
Wir setzen das jetzt nochmal ins Verhältnis. Es ist jetzt ja über 36 Jahre her. Wo ist Wolfgang Schmidt heute? Lebt er in Freiheit?
Also der Wolfgang Schmidt, den das Gericht 1992 verurteilt hat, den gibt's so nicht mehr. Seit 1992 lebt der Rosa Riese als Transfrau unter einem anderen Namen und unterzieht sich auch einer Hormontherapie. Aber nach wie vor ist sie untergebracht in einer forensischen Klinik. Übrigens allein unter sonst ausschließlich männlichen Patienten. 1997 wird der Rosa Riese in der Klinik für eine ARD-Doku interviewt. Da schon bereits als Transfrau.
Und das ist der letzte bekannte Aufenthaltsort, die forensische Klinik, die auch für Kriminalromanautorin Sophie Sumburane ein Anhaltspunkt gewesen ist. Es gibt immer noch blinde Flecken für sie.
Die allerbrennendste Frage ist, wie sie heute auf ihre Taten blickt. Ob sie ein Reuegefühl hat, ob sie heute einordnen kann, was sie damals für ein Leid verursacht hat, was sie damals mit den Familien gemacht hat. Und natürlich mit den Opfern selbst, ganz klar. Also es hat ja auch ein Opfer überlebt und zwei junge Mädchen überlebt. Ob sie sich auch nur eine Sekunde ihres Lebens damit beschäftigt hat, was das ausgelöst hat, ihr Drang, den sie nicht unterdrücken wollte oder konnte. Das wäre eine Frage, die ich ihr gern stellen würde.
Es hat was mit dem Sinn und Zweck des Strafens nach den deutschen Rechtsprechungen zu tun. Habt ihr denn darauf eine Antwort finden können?
Also wir konnten sie nicht besuchen und es war auch keine direkte Kontaktaufnahme möglich. Wir haben dann als ARD Crime Time nochmal bei der Klinik nachgehakt und die hat uns in das zuständige Ministerium verwiesen. Das ist das Gesundheitsministerium in Brandenburg. Da hieß es dann, dass die Patientin grundsätzlich Medien keine Interviews geben möchte. Dennoch, zuletzt dringen 2010 Informationen nach außen. Da wird dann öffentlich, dass sie eine Mitinsassin, auch eine andere Transfrau, mehrmals in der Dusche überfallen und vergewaltigt haben soll. Da fehlt es aber an Beweisen. Die Ermittlungen werden eingestellt, es kommt zu keinem Prozess. Aber die Klinik nimmt alle Lockerungen zurück, was uns vermuten lässt, dass an der Geschichte doch irgendwas dran ist. Sein könnte.
Die Frau, die als Rosa Riese bekannt wurde, ist heute fast 60, lebt inzwischen also länger im Vollzug als in Freiheit. Was ist denn eure Einschätzung? Bleibt sie für immer gefährlich?
Ja, das ist natürlich aus der Ferne sehr schwer zu beurteilen. Und mit dem ärztlichen Personal der Klinik konnten wir auch nicht sprechen. Aber unsere Kriminalpsychologin Caroline Klemke hatte Einblick ins Gutachten und sie spricht von einer sehr, sehr schweren, tiefgreifenden Störung. Und diese Art der Störung sei sehr, sehr schwer behandelbar. Also wenn überhaupt nur mit kleinen Behandlungsfortschritten. Ja, es gibt einfach Menschen, die seien einfach nicht therapierbar und die verbringen zum Teil ihr ganzes Leben in forensischen Kliniken. Und aus der Korrespondenz mit der Klinik war für uns schon aber ablesbar, dass der Rosa Riese immer noch dort ist. Das könnte dafür sprechen, dass sie immer noch zu gefährlich ist, um entlassen zu werden.
Dina, was bleibt denn für dich jetzt von diesem Fall nach dieser längeren Recherche daran?
Also erstmal war dieser Fall natürlich besonders brutal. Der hat mich schon auch irgendwie mitgenommen. Und ja, diese Fälle haben die Region, die Menschen dort einfach auch zutiefst erschüttert. Also eine große Rolle damals spielt eben auch die Berichterstattung. Die hat irgendwie eine Eigendynamik bekommen. Also es hat einfach entmenschlichende Züge gehabt. Zum Beispiel mit Bezeichnungen wie Monster und Bestie. Und mit dem Eindringen in die Intimsphäre des Täters und auch des unmittelbaren Umfelds. Und ja, diese Erzählung von der Bestie, die ging zum Teil schon auch in die Köpfe der Menschen über.
Das ist schon allein so ein großer Aspekt daran.
Genau. Und ja, irgendwie aus menschlicher Sicht kann man das schon auch irgendwie verstehen. Man fragt sich einfach, wie kann ein Mensch zu so etwas in der Lage sein? Die Jagd hat immer noch nicht abgenommen. Also bis heute belagern Boulevardblätter die Klinik. Und die Klatschpresse stellt einen Zusammenhang her, eben zwischen der Transidentität und den Taten. Und das ist auf jeden Fall ein falsches Narrativ und schürt auch ohne Not Transhass in unserer Gesellschaft. Deswegen ist es mir wirklich wichtig zu betonen, die Transidentität hat nichts mit den Taten zu tun. Also zumindest aus psychiatrischer Sicht kann man das einfach nicht eindeutig feststellen. Es gibt böse, gefährliche Menschen in jeder Bevölkerungsgruppe, in jeder Gesellschaftsschicht. Dass jetzt Transmenschen zu Sexualmördern werden, das ist äußerst selten. Das hat uns auch unsere Kriminalpsychologin bestätigt. Und diese Serienmörderin gilt als gefährlich und ist trans. Das ist ein Nebeneinander und kein Miteinander. Und das ist einfach eine Realität, eine Gleichzeitigkeit, mit der wir leben müssen.
Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Dina.
Danke dir.
Dina Dada war zu Gast in ARD Crime Time. Und wir empfehlen ihre Filme, auch wenn sie unseren Podcast schon gehört haben mit vielen Details. Den gibt es in der ARD Mediathek, im Stream ARD Crime Time. Rosa Riese jagt auf ein Phantom und direkt als Link in unseren Shownotes. Wenn Sie noch Feedback haben, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser oder auch anderen Folgen, dann schreiben Sie uns gerne an crimetime@mdr.de. Die E-Mail-Adresse gibt es auch nochmal im Text zu dieser Folge. Und dass dieser Podcast so gut klingt, dafür hat Ingo Naumann gesorgt. Vielen Dank dafür für die Produktion. Zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung für Sie. Für alle, die den großen und kleinen Fragen der Psychologie auf den Grund gehen wollen. Mit sowas wie, soll ich meinem Arbeitgeber von meiner psychischen Erkrankung erzählen? Oder was passiert, wenn wir zu kritisch mit unserem Aussehen sind? Darum geht es in Die Lösung, der Psychologie-Podcast der ARD. Da gehen die Hosts gemeinsam mit Psychotherapeutinnen den Fragen des Lebens auf den Grund. Sie wollen Ordnung ins Gefühlschaos bringen mit Expertise aus der Verhaltens- und Tiefenpsychologie, ganz nach dem Motto, es gibt nicht die eine Lösung, aber jeder Schritt zählt. Diesen Podcast gibt es auch als Link in unseren Shownotes. Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.